Die Losung heute ist ein Aufruf zum Lobpreis. Wir sind jetzt in einem Lobpreisgottesdienst und ich werde etwas zu einem Lobpsalm sagen. Der ist mir irgendwie aufs Herz gegeben worden, aufs Herz gelegt worden. Erschrecken Sie bitte jetzt nicht, ich werde den ganzen Psalm lesen. Und dann einfach ein paar Bemerkungen dazu machen, was mir im Blick auf Lobpreis wichtig ist. Ich werde damit nicht fertig werden, sondern Sie schauen da mal auf die Uhr, wenn eine Dreiviertelstunde um ist, dann kommt das Amen. Ich lege meine Uhr auch hin. Es ist so, ich lebe sonst an für sich sehr mit der Uhr, das weiß meine Frau. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, ist das immer komisch, kann ich mich nie an die Zeiten halten. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich Psalm 23 ausgelegt. Heute will ich etwas zu Psalm 103 sagen. Es ist einer der schönsten Lobpsalmen der Bibel. Vielen bekannt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ein wunderbarer Psalm. Er rangiert sofort nach Psalm 23, was die Beliebtheit betrifft. Das sind klare Worte. Einfache Worte, verständliche Worte, gute Worte, Worte, von denen eine Kraft ausgeht, die uns etwas vom Wesen Gottes zeigen und offenbaren. Und es ist fast so, als wenn der Trost Gottes unmittelbar durchgereicht wird bis in unser Herz hinein. Deswegen ein beliebter Psalm. Ein Psalm, in dem es keine Klagen gibt, keine Bitten gibt, nur Lob. Und zwar Lob sozusagen von A bis Z. Der Psalm 103 ist ein alphabetisierender Psalm, so sagt man. Der hat 22 Verse. Es gibt noch mehrere Psalmen, die 22 Verse haben. Und zwar so viele Verse, wie das hebräische Alphabet Buchstaben hat. Deswegen sagt man alphabetisierende Psalmen. Es gibt Psalmen, die haben also wirklich das Alphabet, jeder Vers ein Buchstabe des Alphabets. Und da geht es von Anfang bis Ende. Der bekannteste ist der Psalm 119. Also von daher Lob von A bis Z. Es ist eine literarische Form, die einfach auch durch den Geist Gottes uns so gegeben ist und wo wir merken, da ist Ordnung, da ist etwas vollständig, da ist etwas an Fülle, an Totalität da. Diese alphabetisierenden Psalmen, das sind immer solche Psalmen, die etwas Umfassendes sagen, also hier etwas Umfassendes zum Lobpreis. Alphabetisierend ist übrigens auch ein Lexikon, dann kann man nachschlagen, auch was Umfassendes. Aber es liegt noch etwas anderes drin, nämlich, dass wir etwas nachbuchstabieren, auch diesen Psalm nachbuchstabieren, damit wir hineinkommen, was Gott meint und was Gott will. Und insgesamt muss man bei Psalm 103 sagen, es wird die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes so gerühmt wie in keinem anderen Psalm. Viele sagen, das ist das Hohelied der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und wir sind hier im Alten Testament an einer Stelle, wo etwas über die Vergebung gesagt wird. Die Vergebung der Sünden so klar, so total, so evangelisch, möchte ich sagen, wie an kaum einer anderen Stelle im Alten Testament. Übrigens, in jüngster Zeit ist man darauf gestoßen, dass in diesem Psalm auch das Vaterunser, das Gebet des Herrn, deutlich anklingt. Ich will das mal vorführen, dass man das mal hört. Vers 13 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Vater unser. Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Vater unser im Himmel. Vers 1, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Dein Name werde geheiligt. Vers 19, sein Reich herrscht über alles. Dein Reich komme. Vers 21, lobe den Herrn, ihr seine Engel, und am Ende, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Dein Wille geschehe. Vers 5a, der deinen Mund fröhlich macht. So übersetzt das Luther. Eigentlich im hebräischen Text steht da, der dein Leben mit Gutem sättigt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vers 3a, der dir alle deine Sünden vergibt. vergib uns unsere Schuld. Vers 7a, er hat seine Wege Mose wissen lassen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern wirklich auf den Wegen Gottes. Vers 4a, der dein Leben vom Verderben erlöst, erlöse uns von dem Bösen. Ich habe das mal tatsächlich so langatmig vorgeführt. Wenn der Heilige Geist etwas eingibt, dann ist immer irgendwo das Ganze mit da und hier im Verborgenen das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Ein Hinweis, den ich jetzt geben möchte, ist folgender. Der Psalm 103 gehört innerlich zusammen mit dem Psalm 102. Das könnte ich hier lang und breit nachweisen, das werde ich aus Zeitgründen nicht tun, aber es werden dieselben Themen verhandelt. Es gibt eine ganz enge Verklammerung zwischen beiden Psalmen, was die Vergänglichkeit des Menschen betrifft, die Ewigkeit Gottes, die Bedeutung des Namens Gottes, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die Furcht Gottes. Es gehört also zusammen. Wenn man aber beide Psalmen betet und mal liest, das können Sie zu Hause mal tun, dann merkt man, der Charakter dieser beiden Psalmen ist ganz unterschiedlich. Psalm 102 ist ein Klagepsalm, sogar ein Bußpsalm, der fünfte Bußpsalm. Psalm 103 ist ein Lobpsalm. Also wenn man das mal hört, ich will bloß mal den Anfang lesen, Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen, verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir, wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen und so weiter. Also ganz andere Töne. Es ist so, beide Psalmen haben eine bewegen, gebetsmäßig, das Problem der Sünde auch. Besonders wenn wir in die Mitte vom Psalm 103 auch schauen. Aber beide aus einer ganz verschiedenen Perspektive. Der Psalm 102 aus der Not heraus, der Bedrängnis heraus und der Psalm 103 aus der Überwindung heraus, vom Sieg her. Und worauf ich hinaus will, das können Sie an ganz verschiedenen Stellen im Psalter beobachten, an sehr vielen sogar, dass der Heilige Geist es offenbar gewollt hat, immer gegensätzliche Psalmen zusammenzuordnen. Dass immer irgendwo eine geistliche Balance gewahrt bleibt. Das heißt konkret hier, nur Lob wäre unrealistisch. Dann kommt unsere Schwachheit, unsere Not, unsere Erbärmlichkeit, unser am Boden liegen und manchmal nicht können, nicht zur Sprache. Und das muss auch zur Sprache kommen. Nur Klage, das wäre genauso nicht richtig. Dann ignoriert man die Wirklichkeit des Reiches Gottes, die Liebe Gottes, das Wesen Gottes und die Fundamente unseres Glaubens. Aber beides zusammen, das wirkt der Heilige Geist. Und es wird immer so sein, dass auch in der Klage nie das Lob fehlt. Das merken wir immer in den Psalmen. Es gibt übrigens auch eine Zusammenordnung, die werden viele vielleicht gleich nachvollziehen können. Ich hatte vorhin den Psalm 23 erwähnt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein wunderbarer Psalm, auch ein Psalm, von dem geht unmittelbar Trost aus. Aber davor steht der Psalm 22, wo dieses Wort drin steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber da stehen noch ganz andere Dinge drin. Schreckliche Dinge, die durchlitten werden, die Jesus durchlitten hat, ist der Christuspsalm. Und diese beiden Psalmen gehören aufs Engste zusammen. Übrigens auch im Psalm 22 fehlt nicht das Lob. Und so werden wir auch vor Engführungen bewahrt. Dasselbe ist Psalm 7 und Psalm 8. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Es macht aber etwas Tiefgeistliches offenbar. Es gehören immer die Grundkoordinaten des Reiches Gottes zusammen und die lauten Kreuz und Auferstehung. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Und ohne Auferstehung hätte das Kreuz keine Wirksamkeit. Es gehört beides unlösbar zusammen und wir erfahren auch immer beides. Das Kreuz und die Auferstehung. Wobei es auch völlig klar ist, die Dynamik geht hin zur Auferstehung. Dieser Weg ist unumkehrbar. Es ist auch klar im Psalm, es gibt eine Grundtendenz, eine Dynamik zum Lob Gottes hin. Das merkt man innerhalb des Psalters schon. Die ersten Teile im Psalter, das sind Bittgebete, Klagegebete vor allem. Es gibt auch mal einen Lobpreis drin, aber je mehr man zum Ende des Psalters kommt, immer mehr nimmt der Lobpreis zu. Immer dichter, bis zum letzten Psalm, Psalm 150. Halleluja, 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 es hört gar nicht mehr auf, das Halleluja. Es geht wie im Himmel dann weiter. Es ist übrigens auch so, wenn man mal nachvollzieht, das Halleluja in dem Psalm, es kommt ja aus dem Psalm, das Halleluja, das fängt erst an, Psalm 104, also im nächsten, ich glaube 104 oder 105, bin ich jetzt nicht ganz sicher, dann kommt es einmal und dann kommt es auf einmal im Psalm zweimal, am Anfang und am Schluss. Und dann kommen die Psalmen immer dichter, dann kommt wieder das Halleluja. Bis zum Schluss, Psalm 150 kommt 10-mal. Übrigens stellt der Herr auch, wenn er Leute in seinem Dienst nimmt und sendet, meist gegensätzliche Charaktere zusammen. Das ist von Gott. Es stimmt, es fängt in der Ehe an. Die Ehe ist auch eine Berufungsfrage. Das muss man jetzt mal ganz schlicht sagen. Und Gott beliebt es, wenn es recht zugeht und in Ordnung zugeht, ganz verschiedene Charaktere zusammenzustellen. Aber auch in der Gemeinde Jesu. Übrigens auch bei den Aposteln, es wurden immer zwei gesandt. Und da gibt es auch Spannungen. Die müssen überhaupt nicht verheimlicht werden. Nicht mal die Heilige Schrift verheimlicht sie. Wir wissen von der Spannung zwischen dem Apostel Paulus und Barnabas. Aber es ist nötig, auch diese Gegensätzlichkeit, die aber vom Geist her zusammengehört, damit eine Balance gegeben ist. Und damit die Weite der göttlichen Gedanken durchkommt. Der Psalm 103 hat eine wunderbare Ordnung. Er hat sozusagen eine Klammer. Am Anfang und am Schluss dasselbe: Lobe den Herrn, meine Seele. Und damit ist der Grundton dieses Psalms getroffen. Es ist wie beim Musikstück, die Musikleute unter uns wissen das, der Anfang eines Stückes und das Ende eines Stückes, das ist dieselbe Tonart. Das wechselt. Dort kehrt man wieder zur selben Tonart zurück. Anfangston und Endton oder der Akkord, das ist dasselbe. Und so auch in diesem Psalm. Eigentlich ist es so. Dann müssen wir fragen, ob es dann noch geistlich ist, ja. Das werden wir nicht tun. Aber nicht nur am Anfang und am Schluss die Aufforderung zum Lob, sondern in diesem Psalm 6-mal. 2-mal am Anfang und 4-mal am Schluss. Also immer wieder eine Aufforderung zum Lob. Wenn wir mal den Psalter im Ganzen im Blick behalten, wie oft werden wir aufgefordert, im Psalter Gott zu loben? Das ist auffällig. Hier am Anfang des Psalms kann man das verstehen, dass das gleich 2-mal hintereinander kommt. Das ist wie am Anfang, auch beim Lobpreis, man muss sozusagen die Harfe erstmal stimmen. Da muss man auch die Saiten noch mal ein bisschen nachziehen, damit man jetzt wirklich einstimmig im Lob und klar das Lob bringen kann. Aber es kommt immer wieder. Zum Schluss können wir das auch verstehen. Das ist dann wie so ein Finale beim Musikstück. Da wird nochmal alles gezeigt. Aber offenbar brauchen wir das, dass wir immer wieder von Gott her ermutigt werden, aufgefordert werden, Gott zu loben, weil wir an dieser Stelle immer eigentümlich träge sind. Wir haben für alles mögliche Zeit, für allen Staub der Welt. Aber wenn es um das Gotteslob geht, sind wir oft unlustig. Oder wie soll ich das sagen? Wir können uns endlos mit den Niederungen unseres Alltags beschäftigen. Und dann sind wir bald übermütig und bald sind wir verzagt. Und dann stecken wir im Selbstlob. Und andermal in der Selbstverachtung. Wir sind irgendwie beim Loben oft gar nicht gut drauf, wenn wir ehrlich sind. Und dabei sind wir von Gott dazu bestimmt, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit, heißt es Epheser 1, Vers 12. Und Gott möchte das, dass wir ihn anerkennen, annehmen, bejahen, bestätigen, wer er ist und wie er ist und was er tut. Das heißt loben. Aber das kennt ihr auch. Wenn es so etwas gibt wie einen Anfangsimpuls beim Lob, also wenn man einfach mal anfängt, auch wenn man wie unlustig ist, aber man kriegt einen Impuls und beginnt damit, dann merkt man dann sehr schnell, ach, das geht. Das ist eigentlich mir gar nicht so fremd. Und deswegen diese Aufforderung immer wieder, dass dieser Impuls gegeben wird, nur fang doch an. Fang doch einfach mal an. Mach das mal. Und den braucht es. Psalm 103 hat 3 Teile. Der erste Teil, das sind die Verse 1 bis 5. Und wenn man die betet, und Sie können das auch ganz, ihr könnt das ganz schnell nachvollziehen, in diesen Versen geht es um das persönliche Lob. erste Person Singular, meine Seele, soll loben. Und dort beginnt auch immer das Lob. Und wenn es nicht ganz persönlich im Herzen beginnt, dann ist es auch nichts, wenn man das gemeinsam tut. Dann loben dann nur die Lippen, aber das Herz marschiert nicht mit. Es braucht das im ganz persönlichen Raum. Im zweiten Teil, Vers 6 bis 18, das ist der umfassende Teil, da geht es um das gemeinsame Lob. Da ist auf einmal erste Person Plural, Vers 10 zum Beispiel. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Das gemeinsame Lob hat in dem Psalmen einen ganz hohen Stellenwert. Das Lob Gottes hat schon einen besonderen Platz auch in der Gemeinde, wenn wir so beieinander sind. Das ist von Gott her so gemeint und gewollt. Und es werden ja viel im Psalmen auch Musikinstrumente erwähnt. Deswegen haben wir auch die Instrumente mit hier. Aber die Musikinstrumente, ganz verschiedene, die können ja nur in der Gemeinde da sein und nicht, wenn man allein ist. Und im dritten Teil, Vers 19 bis 22, da geht es um das universale Lob. Wo unser kleines Lob sozusagen nur sich mit einordnet, ein kleiner Beitrag dazu ist, auch was in unseren Zusammenkünften geschieht, aber es ist in ein Großes mit hineingestellt, in ein Ganzes hineingestellt. Es ist hineingestellt in die Wirklichkeit des Leibes Christi. Die vielen, die hier auf Erden Gott loben, oft unter widerlichen Umständen und in Gefängnissen, aber Gott loben. Und wir machen uns mit ihnen eins. Es ist mal gut, wenn man das im Blick hat. Wir gehören zusammen. Und, was ja dieser dritte Teil ganz besonders betont, wir gehören mit dem Himmel zusammen. Die Engel machen mit. Der ganze Himmel macht mit. Also unser kleines, unvollkommenes Lob darf in Einheit geschehen mit dem, was im Himmel ist. So ist das von Gott gewollt, so ist das gemeint und das ist auch die Realität. In dem Psalmen ist immer wichtig, was am Anfang und am Schluss steht. Da wird immer auch so das Thema, der Grundtenor angegeben, aber es ist in dem Psalm immer auch wichtig, was in der Mitte steht. Wenn man das vielleicht hier sieht, das ist blau unterlegt. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist im Hebräischen genau die Mitte des Psalmes. Und das ist immer auch der Ausgangspunkt, die Mitte, und wir werden dort nie aufhören, Gott zu loben, dass er unsere Sünden vergeben hat. Dort fängt eigentlich das Gotteslob an. Wer die Sündenvergebung erlebt hat, dessen Herz wird sofort mit Lob Gottes erfüllt. Und das bleibt so. Wir kommen nie darüber hinaus. Es wird immer eine Rolle spielen, die Sündenvergebung, und zwar so, wie das hier steht, so wunderbar. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er über unsere Übertretungen von uns sein. Das heißt, die sind wirklich weg. Denn Morgen und Abend zugleich, das gibt es nicht. Das Lob Gottes, so müssen wir das in diesem Psalm einfach mal auch aufnehmen und dort hineinkommen, führt von der Enge in die Weite. Also es beginnt ganz persönlich, dann die Gemeinde und dann ist der Himmel mit drin. Und das befreit uns von Engführungen, der Lobpreis. Bringt uns hinein in das Denken Gottes. Worum geht es, wenn wir Gott loben? Das ist interessant. Im Hebräischen gibt es für Loben so etwa 18 verschiedene Worte. Wenn eine Sprache etwas ausdifferenziert, dann hat das eine Bedeutung. Dann will man etwas Bestimmtes ausdrücken. Und im Volk Israel war offenbar das Lob Gottes etwas ganz Wichtiges. Das, da hat man auch das Wort sehr differenziert. Ich will mal bloß die Worte nennen, wie sie in der Lutherbibel lauten. Rühmen, preisen, loben, danken, anbeten, seine Knie beugen, niederfallen, bekennen, jubeln, jauchzen, frohlocken, singen, spielen, tanzen und so weiter. Das ist schon mal interessant, dass das Lob Gottes überhaupt nicht eintönig ist, sondern ganz verschiedene Facetten hat. Jeder Mensch ist verschieden. Jede Situation ist verschieden. Wir durchleben auch ganz verschiedene Dinge. Uns ist nicht immer angenehm zu tanzen. Es gibt manchmal Lob, wo man nichts anderes tut, als die Wahrheit Gottes in den Mund nimmt und gegen Schwierigkeiten, Probleme und Finsternisse zu stellen und zu sagen, so ist das und dabei bleibt es und das ist die Wahrheit. Das ist Lobpreis, wie sich Gott darüber freut, dass man ihn beim Wort nimmt. Also von daher ganz verschiedene Facetten. Und nun gibt es im Psalm 103 ein Wort für Loben, auf das will ich mal eingehen. Im Hebräischen Barach, das heißt eigentlich segnen. Wir segnen Gott. Das klingt natürlich ganz komisch für uns, aber ich will das erklären. Aber das ist die Weise des Lobens im Psalm 103. Segnen heißt ja eigentlich nichts anderes als Gutes sagen. Über Gott Gutes sagen. Das ist Loben. Und mal weglassen, ob das Gott jetzt richtig macht mit mir und ob er mich vergessen hat und ob ich wieder mal so eine Ausnahme bin, bei allen macht er was und bei mir macht er nichts. Und warum jetzt hier nicht Gutes sagen von Gott? Es ist so schlicht, was das bedeutet, wenn wir das tun. Einfach Gutes sagen von Gott. In dem Wort Barach steckt ein anderes hebräisches Wort, Berek, das heißt Knie. Und Gott segnen, das heißt die Knie vor ihm beugen. Das heißt, ihn in seiner Machtstellung anerkennen, den Hoheitsanspruch Gottes anerkennen, erklären, dass alle Herrschaft ihm gehört, erklären, dass alles Heil von ihm kommt und erwähnen seine machtvollen Taten und das, was er getan hat und was er noch tut. Einfach im Munde führen. Das heißt loben. Jetzt will ich auf was anderes noch hinweisen. Der Psalm 103 ist ein merkwürdiges Gebet. Wenn wir beten, dann reden wir Gott natürlich mit Du an. Das finden Sie im Psalm 103 nicht. Da wird von Gott immer in der dritten Person geredet. Das ist eine Redeweise, die typisch ist für ein Glaubensbekenntnis. Erinnern Sie sich mal an das Glaubensbekenntnis, was wir Sonntag im Gottesdienst beten, das Apostolikum. Da wird auch Gott nicht mit du angeredet, sondern immer in der dritten Person. Und was für Bekenntnisse ganz wichtig ist, es werden immer die Heilstaten Gottes benannt, also im apostolischen Glaubensbekenntnis, das, was Gott getan hat. Es wird einfach nur nacheinander benannt. Und das ist Lobpreis. Die Heilstaten Gottes im Munde führen und bekennen, sich dazu stellen, das ist ein wunderbarer Lobpreis. Früher haben die Pfarrer im Gottesdienst immer gesagt, beim Glaubensbekenntnis, lasst uns Gott loben und bekennen. Und dann kam das Glaubensbekenntnis, da wurde das Wort loben richtig genannt. Mir ist das mal am Anfang meines Dienstes aufgegangen, im Gottesdienst, Predigen ist mir immer sehr schwer gefallen und ich habe also immer einen Bammel gehabt, dann auf die Kanzel zu gehen und dann die Predigt. Und ich habe mich dann kurz vor der Predigt war dann das Glaubensbekenntnis wie am Glaubensbekenntnis festgehalten. Ich habe das die Heilstatsachen einfach genommen und gesagt, das ist die Wahrheit und auf dieser Grundlage dieser Wahrheit gehe ich auf die Kanzel. Und der Psalm 103 ist solch ein Psalm. Die Heilstaten haben im Lobpreis einen ganz besonderen Stellenwert und wir dürfen sie erwähnen. In Israel hat man immer die Befreiung aus Ägypten erwähnt. Und zwar wiederholt. Und es macht nichts, wenn wir bestimmte Heilstatsachen wiederholen. Es wird nicht langweilig an der Stelle. Das Glaubensbekenntnis wiederholen wir ja auch immer. Übrigens hat hier auch das Kirchenjahr eine besondere Bedeutung, weil immer wieder auch die Heilsereignisse ins Gedächtnis gerufen werden. Weihnachten und Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten und Ewigkeitssonntag, die Wiederkunft Jesu, sage ich, nicht Totensonntag, Wiederkunft Jesu, das Kommen des Herrn. Und was das bedeutet auch, bloß mal den Hinweis, dass man solche Heilstatsachen einfach auch durchbetet. Gerade der zweite Teil des Psalms, wo es um die Heilstatsachen geht, da werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen. Aber es macht Sinn, einfach mal die Tatsache des Kreuzes Jesu und was Jesus gebracht hat, zu durchbeten. Oder Ostern. Oder dass er am Thron Gottes ist, Himmelfahrt. Oder dass der Heilige Geist gesandt ist. Ich sage mal die ganz einfachen Dinge, dass man sich im Gebet einfach mal dabei aufhält. Das ist ganz wichtig. Israel hat das getan. Sie haben immer wieder die Befreiung, die Erlösung aus Ägypten erwähnt und gebetet. Ja, ich möchte im ersten Teil des Psalms mal auf ein paar Dinge noch hinweisen, soweit die Zeit reicht. In Vers 1, da heißt es wörtlich, lobe den Herrn meine Seele und, das ist bei Luther nicht drin, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das steht nun wirklich im Hebräischen da. Und das ist nicht unwichtig. Alles, was in mir ist, das ist ja im Grunde genommen das, was die Seele ist. Das interpretiert, was die Seele ist. Lobe den Herrn meine Seele. Was ist die Seele? Alles, was in mir ist. Also der ganze Mensch und auch das, was in mir drin steckt, soll ausgerichtet werden auf Gott hin. Auch die Kräfte der Seele, also meine Gedanken, meine Absichten, man höre meine Gefühle, meine Urteile, vielleicht auch ganz schnellen Urteile, meine Ansichten, bis hin zu meinen Verletzungen, die ja auch in meiner Seele sind. Es wird jetzt ausgerichtet auf das Reich Gottes, auf den Thron Gottes, auf den Herrn. Das ist wichtig. Wissen Sie warum? Wenn da noch irgendwelche Eigenexistenzen in der Seele sind, kann ich Gott gar nicht richtig loben. Ich werde ihn dann nur mit den Lippen loben, aber nicht mit ganzem Herzen. Und deswegen, es darf sich nichts Gott entziehen, nichts ein Eigenleben führen, sondern alles, was in mir ist, ausgerichtet auf den Herrn, auch alles Negative, ausgerichtet auf den Herrn. Nur so gelingt das Lob wirklich. Das Wörtchen alles hat beim Lobpreis eine besondere Bedeutung. Es kommt übrigens im Psalm 109 neunmal vor. Es gibt noch einen anderen wunderbaren Psalm, das ist der Psalm 145. Das ist auch ein alphabetisierender Psalm, aber dann richtig mit Buchstaben vorne im Hebräischen. Der hat aber auch, dort hat er in der Lutherbibel 21 Verse, aber es sind alle 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Da kommt das Wort alle 19 Mal vor. Im Hebräischen, bei Luther sind ein paar weggelassen. Vers 1b, alles, was in mir ist, hatten wir eben. 2b, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wörtlich, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ist das alle auch weggelassen. Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Vers 6, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Vers 19b, sein Reich herrscht über alles. 21, lobe den Herrn alle seine Heerscharen. 22, lobe den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Merken Sie, das Wort alle kommt immer wieder. Und dieses Wörtchen alle ist ein Evangelium. Warum? Es duldet keine Ausnahmen des verzagten Herzens. Du musst nicht mehr fragen, hat der Herr wirklich alle Sünden vergeben? Hat er vielleicht die eine nicht vergeben? Er hat dir alle deine Sünden vergeben. Er wird nicht mehr hinterfragt. Bei Gott ist alles so umfassend, so klar, so total bis in die Gegebenheiten des Alltags hinein. Es geht um seine Allgegenwart, um seine Allmacht, um sein Allwissen. Und das ist für den Lobpreis so wichtig. Ich muss mich jetzt dem Ende nähern. 5 Minuten zeigt meine Uhr noch an. Ja, wir müssen auch das Maß dessen, was ein Mensch aufnehmen kann, bedenken. Es sind nur Beobachtungen, die aber für den Lobpreis manchmal hilfreich sein können. Jedenfalls für den Lobpreis, wie der Heilige Geist es will und wie wir es in seinem Wort nachbuchstabieren sollen. Der Lobpreis gilt im Psalm 103 zuerst seinem heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann erst kommen seine Wohltaten. Das ist nicht ganz unwichtig, dass man das beachtet. Und wenn es um den Namen Gottes geht, geht es um Gott selber, um seine Person, Übrigens der Name, wenn vom Namen Gottes die Rede ist, dann geht es um die reale Gegenwart Gottes oder das, was mir von Gott geoffenbart ist. Es ist sozusagen wie eine Intensivform seiner Gegenwart. Und zuerst geht es um ihn. Und dann geht es auch um seine Wohltaten. Und um die geht es aber auch. Und die sollen wir auch im Munde führen. Übrigens, im Psalm 103 kommt der Name Gottes genau 11 Mal vor. Herr steht da. Und dann heißt es, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wenn man das vergisst, was Gott an mir getan hat, dann vergisst man Gott. Dann ist anderes auf einmal wichtiger. Und im Alten Testament würde man sagen, wer die Wohltaten Gottes vergisst und Gott vergisst, der läuft anderen Göttern nach. Das ist leider wahr. Unser Gedächtnis sollte an der Stelle hellwach sein. Aber das ist ganz komisch, komme ich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurück. Unser Gedächtnis ist hellwach, was den Kehricht dieser Welt betrifft. Den Staub der Vergangenheit. Was meine ich? Das Gedächtnis hält oft krampfhaft fest, mein Kummer, meine Sorgen, meine Nöte, wo mir jemand wehgetan hat, wo jemand schuldig geworden ist an mir, da ist das Gedächtnis oft ganz präzise. Aber wenn es um die Wohltaten Gottes geht, dann sind wir unerhört vergesslich. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn es darum geht, es nicht zu vergessen, dann gehört eine ganz kleine Anstrengung dazu, nämlich, dass man mal nachdenkt. Was hat Gott getan? Und dieses Nachdenken lohnt sich. Denn wer, so hat einer mal wohl gedichtet, wer eine Wohltat nicht mit Dankbarkeit vergilt, der trübt die Quelle sich, die seinen Durst gestillt. Hier werden 6 Wohltaten erwähnt. Die Vergebung der Sünden, das ist immer das Erste, der dir deine Sünden vergibt. Wir reden nicht von den anderen Wohltaten, wenn nicht die Sündenvergebung zuerst ist. Dann kommt das andere. Aber das heißt dann auch, dass er die Gebrechen heilt. Das ist eigentlich etwas Wunderbares. Es wird für sie überhaupt nichts Fremdes sein. Aber ich sage es nochmal. Krankheiten müssen nicht über uns herrschen. Steht da, der alle deine Gebrechen heilt. Entweder Gott nimmt sie weg oder er nimmt sie in seinen Dienst. Ein Zwischending gibt es nicht. Und wenn er sie in seinen Dienst nimmt, dann herrscht die Krankheit nicht über mich, sondern der Herr. Und nimmt sie in seinen Dienst. Aber es muss nicht einen unter uns geben, der nicht irgendwo und irgendwann und irgendwie eine Krankheilung erlebt hat. Das gehört, Entschuldigung, wenn ich es nochmal so sage, zum Normalbestand dessen, was wir als Kinder Gottes erfahren dürfen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, das will ich mal sagen, im Hebräischen steht eigentlich, der dein Leben aus der Grube erlöst. Grube, damit ist im Hebräischen das Grab gemeint, Tod, die Kräfte des Todes. Oder Grube, kommt in dem Psalm öfters, das ist die Grube, die einer dem anderen gräbt. Also eine Hinterlist, wo man zu Fall kommt. Und hier ist gemeint auch, was die Finsternis inszeniert, der Teufel, die Mächte von unten, Und was das bedeutet, dass er mein Leben davon erlöst hat. Und ich darf mich dankbar dazu stellen und das immer wieder neu immer wieder im Glauben einnehmen. Warum? Weil ich dauernd auch von der Finsternis und von den Kräften des Todes und von unten her angefochten werde, angelaufen werde, tangiert werde und ich darf das lobend in den Mund nehmen und bekennen. Wunderbar. Ich mache gleich Schluss. Ich will dieses noch erwähnen, dass er uns krönt mit Gnade und wie heißt es, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Es gibt immer wieder Verzagen in unserem Leben. Es gibt auch Menschen, die ganz besonders schnell verzagt sind. Es gibt Menschen, die irgendwie ganz schnell im Staub liegen und die kein großes Selbstwertgefühl haben, die also keine Krone auf dem Kopf haben. Und hier steht etwas von einer Krone, der dich krönt. Gott guckt immer auch dorthin, wo jemand im Staub ist und erhebt ihn. Und setzt ihn eine Krone auf durch seine Gnade und durch seine Barmherzigkeit. Weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen, heißt es Jesaja 43 oder Psalm 113, er schaut hernieder in die Tiefe bei den Geringen und richtet sie auf aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, eigentlich steht da Kot. Heute würde man sagen, Scheiße, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Das ist das, was Gott tut. Und was das bedeutet, dass Leute im Staub erhoben werden und eine Krone empfangen, das ist unerhört. Ja, er sättigt mich mit Gutem und er macht uns jung wie ein Adler. Das heißt, wir empfangen bei ihm neue Kraft, werden frisch. Und was typisch ist, wenn man jung wird, man hat immer was vor sich. Man hat immer etwas, da kommt was. Und dort darf ich mich einsetzen. Und das macht der Geist Gottes auch. Das ist unabhängig vom Alter. Er macht jung. Und dann haben wir immer etwas in seinem Werk und in seinem Reich vor uns. Ich mache jetzt ganz einfach einen Punkt, wenn wir zum Schluss noch sehen, wenn man den dritten Teil sieht, da ist eins ganz wichtig, das ist der Thron Gottes. Wo steht da? Vers 19. Der Lobpreis hat viel mit dem Thron Gottes zu tun, dass man dorthin blickt, auf den Himmel, die Herrschaft, wie das hier ausgeführt wird. Was in der Offenbarung des Johannes geschieht, wissen Sie, mitten unter großen Bedrängnissen der Endzeit wird kaum in einem anderen Buch des Neuen Testaments so gelobt wie in der Offenbarung des Johannes. Warum? Weil der Thron Gottes wahrgenommen wird. Der Thron Gottes gesehen wird, dass alle Herrschaft wirklich dem Herrn gehört. Wir haben das so wunderbar auch in den Liedern gesungen. Das kann man nicht genug singen und aufnehmen und dahin blicken, die Wirklichkeit des Thrones Gottes. Und wo diese Wirklichkeit wahrgenommen wird, der hört alle Hektik auf, alles hin und her, alles probieren und alles inszenieren und alles, was so unsicher ist, sondern da wird alles klar und ausgerichtet und da wird es geistlich und göttlich. Und das ist der eigentliche Motor auch des Lobpreises, die Wahrnehmung des Thrones Gottes. Amen.